Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Endlich die vielen Funklöcher in Deutschland stopfen, die zu Aussetzern führen und zu gähnend langsamer Datenübertragung. Das verspricht sich die Bundesregierung vom neuen Mobilfunkstandard 5G, ebenso wie Milliardeneinnahmen. Denn ab heute werden die entsprechenden Frequenzen versteigert. Dass damit wirklich alle Probleme gelöst werden und nicht sogar noch neue entstehen können in Deutschlands kritischer Infrastruktur, dahinter setzen viele Sicherheitsexperten ein dickes Fragezeichen. Mit einem von ihnen sprechen wir gleich. Wie viel Geld die Bundesregierung in den nächsten 5 Jahren wofür ausgeben will. Darüber debattiert nicht nur die deutsche Politik, auch Washington will mitdiskutieren und sorgt damit für ordentlich Empörung. Und die gibt es auch in London, nachdem die Regierung dort überraschend in Sachen Brexit ausgebremst wurde und jetzt in Brüssel um Aufschub bitten muss. Zum Journal vor Mitternacht begrüßt sie Sarah Zerbak. Schönen guten Abend. Von den einen wird 5G bereits als die Zukunft der Mobilfunkbranche gefeiert, als Goldstandard, der Deutschlands weiße Flecken schließen soll. Doch so hoch die Erwartungen auch sind, so massiv ist die Kritik daran, wie der neue Standard umgesetzt werden soll. Und bis wann? Ab heute werden die Frequenzen in Mainz versteigert. Monatelang wird allein das dauern. Mitbieten wird der chinesische Huawei-Konzern nicht, weil dessen Technologie aber in Zukunft eine große Rolle in deutschen Netzen spielen soll, werden Forderungen immer lauter, den Marktführer vom künftigen Ausbau auszuschließen. Andreas Reinhardt mit den Einzelheiten.
Der Neuling bei der Auktion United Internet gab in den ersten 4 Runden Gebote in Höhe von rund 160 Millionen Euro ab. Das war mehr als die Gebote von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefonica zusammen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Ergebnisse nach jeder Bieterrunde im Internet. Die Auktion wird voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern. Zu Beginn der Auktion unterstrich der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann die Bedeutung der Frequenzen in erster Linie für die Wirtschaft.
Die Frequenzen, die wir heute versteigern, die haben ja bestimmte Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, kurze Reichweite, deswegen sind sie für die Fläche nicht so geeignet, aber eben eine sehr hohe Datenrate, eine sehr kurze Latenzzeit und das bedeutet, die sind besonders interessant für die Industrie.
Vernetzte Fabriken, autonom fahrende Autos, dafür braucht die Industrie 5G. Ein Netz, das 100-mal schneller ist und Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht. Der Privatanwender merkt mit einem neuen 5G-Smartphone wohl erstmal keinen großen Unterschied bei der Geschwindigkeit. Wohl aber, wenn er in größeren Menschenmengen unterwegs ist, wie in einem Fußballstadion. Da funktionieren bei 5G Anwendungen von Telefon und Internet einfach so. Die Frequenzen, die ab heute versteigert werden, dürfen ab 2021 genutzt werden. Die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und eine Tochter von United Internet aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur bieten mit.
Ja, 4 Bieter wird der Wettbewerb natürlich stärker. Wir sind sehr gespannt darauf. Wir freuen uns, dass es einen 4. Bieter gibt. Es ist ja vorher vielfach gemunkelt worden, dass das gar nicht geht in dieser Situation und bei den Auflagen. Aber ich glaube, wir haben das so gut hinbekommen, dass in der Tat ein 4. sich dafür interessiert.
Vertreter der mitbietenden Unternehmen sagten, sie freuten sich auf die Auktion und zeigten sich zuversichtlich, dass sie am Ende möglichst viele der begehrten Frequenzen ersteigern. Denn für die Netzbetreiber sind sie die Basis fürs Geschäft. Valentina Deiber von Telefonica.
5G ist die nächste Mobilfunkgeneration, es ist die Zukunft und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir heute die Grundlagen uns reservieren oder in den kommenden Wochen, um in das Netz der Zukunft zu investieren.
Das sieht Philipp Schidera von der Deutschen Telekom ähnlich.
Sie ist der Schlüssel für die Zukunft, die digitale Zukunft des Standorts Deutschland. Mit 5G sind sehr kurze Antwortzeiten möglich, sehr große Datenübertragungsraten möglich und das ist wichtig, vor allem für Industrieanwendungen.
Mit den Frequenzen ersteigern die Unternehmen eine Verpflichtung, das Netz auszubauen. Bis Ende 2022 müssen 98% der Haushalte mit 5G versorgt sein, sowie große Fernstraßen, Schienen und Wasserwege. Dafür sind die Frequenzen aus dieser Versteigerung weniger geeignet. Daher hatten die bietenden Unternehmen gegen die Auflagen geklagt. Dass die Auktion im Nachhinein von Gerichten gekippt wird, glaubt der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann nicht.
In der Entscheidung zu den Eilrechtsanträgen, die sind nicht einfach nur abgelehnt worden, sondern da ist auch schon sehr viel Begründung reingeschrieben worden, gerade zu den Punkten, die dann von den Unternehmen kritisiert worden sind, sodass ich relativ zuversichtlich bin, dass wir auch in letzter Instanz dann obsiegen werden.
Bis jetzt aber hat Deutschland eines der schlechtesten Mobilfunknetze überhaupt. Andreas Reinhardt darüber, wie sich das mit den neuen 5G-Frequenzen bald ändern soll. Und darüber können wir uns jetzt unterhalten und uns Einschätzung holen von Thorsten Benner, dem Direktor des Global Policy Institutes, einem unabhängigen Think Tank in Berlin. Guten Abend, Herr Benner.
Schönen guten Abend.
Freuen Sie sich, dass Deutschland bald nun endlich kein digitales Entwicklungsland mehr sein wird?
Naja, die Freude ist ein bisschen verfrüht, weil wenn man sich anschaut, wie der Prozess gelaufen ist, bislang zu 5G, ist es eigentlich ein Prozess, der politisch Entwicklungslandniveau hat. Wir haben ja drei Ziele, die wir erreichen müssen. Einerseits eine Grundversorgung sicherstellen, zweitens sicherstellen, dass das Netz sicher ist und das dritte ist die technologische Selbstbehauptung Deutschlands und Europas im Mobilfunk, in der Technologie. Und alle drei Ziele momentan kann ich nicht sehen, dass die erreicht werden.
Alle drei, da wollen wir die vielleicht mal durchdeklinieren. Also erstmal vielleicht die Flächenabdeckung. Da gibt es auch jetzt klare Auflagen. 98% der Haushalte sollen dann in den nächsten 4 Jahren mit schnellem Internet versorgt werden. Warum zweifeln Sie an, dass das klappt?
Naja, wir müssen ja die Logik durchbrechen, die bislang dominiert hat. Das heißt, der Staat möchte maximale Einnahmen erzielen durch die Frequenzauktion. Das haben wir bei UMTS, bei den früheren Standards sehr, sehr gut gemacht. Da ging es aber auch noch nicht um eine Grundversorgung. Mittlerweile hat man ja die Grundlage, dass man sicherstellen möchte, dass in der Fläche auch alle Bürger Zugang zu schnellem Internet haben. Das ist momentan der Standard 4G. 5G braucht momentan noch oder in absehbarer Zeit nicht jeder. Und wir haben bislang die Politik gefahren, dass wir das Maximum rausgeholt haben bei den Frequenzauktionen. Und dann hatten die Unternehmen nicht mehr genug Geld, um wirklich zu investieren oder nicht mehr genügend Anreiz, um in gute Netze zu investieren. Mittlerweile haben wir statt einem guten Netz haben wir 3 verkrüppelte Netze und mittlerweile hat man zwar jetzt Auflagen geschaffen, dass man das verbessern möchte, aber von dieser Logik, dass man das Maximale rausholen möchte aus den Frequenzaktionen, statt zu überlegen, wie man anders Anreize schaffen kann, dass man wirklich Flächenabdeckung hat, ist man noch nicht abgerückt.
Andere Anreize, welche könnten das sein?
Das könnte sein, dass man generell umdenkt. China zum Beispiel hat überhaupt keine Frequenzauktion gemacht, sondern die Bandbreiten umsonst rausgegeben, aber gleichzeitig dann Auflagen geschaffen, wie man leistungsfähige Netze sicherstellt. Wenn wir sagen, wir möchten eine Grundabdeckung sicherstellen, genauso wie wir es mit Verkehr, mit Strom, mit Schiene haben, das eine Grundversorgungsfrage ist, da stelle ich mir die Frage, warum man überhaupt 3 Grundnetze braucht oder vielleicht sogar in Zukunft 4 Netze oder ob man nicht eine andere Logik erfahren kann, dass man sagt, man stellt sicher, das ist ein sehr, sehr gutes Netz mit Redundanz wegen Sicherheitsauflagen gibt und man dann Wettbewerb auf diesem Netz sicherstellt, genauso wie wir es im Strommarkt haben, genauso wie wir es auch auf der Schiene versuchen. Deshalb würde ich von dieser Logik, dieser Frequenzauktion abrücken.
Gut, Herr Benner, aber vielleicht ist es auch schlicht eine Kostenfrage, weil bei dieser Frequenzauktion, da verspricht sich die Bundesregierung jetzt 3 bis 5 Milliarden Euro. Die würden ja dann fehlen.
Genau, die hat man schon verplant und insofern ist man da abhängig von und in einer gewissen Fahrtabhängigkeit und wird das jetzt nicht mehr umlenken können. Die Ansätze jetzt, dass man Auflagen schafft, dass man flächendeckend zumindest 4G-Standard hat oder dass man Roaming-Auflagen hat, zumindest lokal. Das geht nicht unbedingt in die falsche Richtung. Die Frage ist nur, ob am Ende die Unternehmen genügend Geld und Anreiz nach dieser Auktion haben, um wirklich flächendeckend ein sehr gutes Netz auszubauen.
Jetzt haben Sie als zweiten Punkt ja die Sicherheit angesprochen. Da kommt ja sofort der chinesische Anbieter Huawei in den Hinterkopf. Es gibt Länder, die sich bereits von diesem chinesischen Hersteller abwenden. Die USA zum Beispiel, die fordern das auch von Deutschland, weil sie eben beträchtliche Risiken für die nationale Sicherheit sehen. Sie offensichtlich auch. Welche sind das?
Das größte Risiko ist Sabotage. China als Parteistaat kann Huawei in einem Konfliktfall mit dem Westen, mit den USA, mit denen wir verbündet sind, anweisen, dass sie Sabotageaktionen am deutschen oder europäischen 5G-Netz durchführen, falls wir chinesische Technologie dort verbauen. Es geht ja nicht nur um die USA. Ich würde mir eher anschauen, was Australien gemacht hat. Das ist ein Land, das keine Vorteile dadurch hat, wenn es chinesische Anbieter ausschließt. Da kommen nicht australische Technologien dann zum Zuge. Das ist ein Land, das auch nicht einfach nur auf die USA hört, sondern die haben sich sehr genau überlegt, was die nationalen Sicherheitsrisiken sind und wie man denen vorbauen kann. Und die haben letztes Jahr im Sommer sehr klar die Entscheidung getroffen, Hochrisikotechnologieanbieter wie Huawei vom australischen Netzausbau auszuschließen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Entscheidung auch treffen in Europa. Wir haben ja noch einen zusätzlichen Anreiz. Ich habe das Thema technologische Selbstbehauptung angesprochen. Das ist eine Kerntechnologie, die wir sicherstellen wollen, dass Europa in Zukunft auch moderne Mobilfunktechnologie anbieten kann. Wir haben 2 Anbieter mit Nokia und Ericsson, die weltweit noch momentan noch wettbewerbsfähig sind. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass die in Zukunft noch mit chinesischen Anbietern wie Huawei mithalten können. Es gibt also noch einen zusätzlichen Anreiz, sicherzustellen, dass die hier im Heimatmarkt Europa zum Zuge kommen.
Okay, der Punkt ist angekommen. Lassen Sie mich aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das ist ja doch komplex. Lassen uns noch mal über die Sicherheit sprechen. Wir haben ja einen Bundesinnenminister, Horst Seehofer, der hat gestern gesagt, dass bereits Maßnahmen eingeleitet wurden, die für mehr Sicherheit sorgen in diesem Fall. Vertrauen Sie nicht darauf, dass er weiß, was er tut?
Also da wäre ich nicht ganz so sicher, dass er weiß, was er tut, weil die Geheimdienste, wenn ich richtig informiert bin, haben den Bundestagsabgeordneten bei internen Anhörungen genau das Gegenteil gesagt, dass sie davon abraten, dass man das Risiko eingeht, chinesische Technologie in dieser kritischen Infrastruktur 5G zu verbauen. Momentan hat man ja schon die Situation, dass die Bundesregierung bei ihren internen Netzen sehr klar die Ansage der Telekom gemacht hat, keine chinesische Technologie dort zu verbauen. Wenn in Zukunft selbstfahrende Automobile auf diesem 5G-Netz zum Beispiel davon abhängig sein werden, frage ich mich, ob ich als Bürger nicht das gleiche Recht auf Sicherheit habe, wie die Bundesregierung jetzt in ihren eigenen Netzen schon für sich in Anspruch nimmt. Und insofern kann ich Herrn Seehofer nicht nachvollziehen, wie er sagt, er würde da Sabotagerisiken ausschließen.
Sagt Thorsten Benner. Er ist Direktor des Global Policy Institutes, einem unabhängigen Think Tank in Berlin. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne. Schönen Abend noch.
Und Thorsten Benner haben wir vor dieser Sendung in Brasilien erreicht. Bitte entschuldigen Sie die Leitungsqualität. 5G war das sicherlich nicht. Forderungen aus den USA gibt es nicht nur, wenn es darum geht, wie die Bundesregierung ihre Mobilfunknetze ausbauen soll. Auch in die Etatplanung hat sich Washington jetzt eingemischt. Einmal mehr geht es um die Höhe der Verteidigungsausgaben. Kritik am SPD-Finanzminister, die allerdings auch Politiker aus Union und Opposition teilen. Auch wenn sie finden, dass sich der US-Botschafter Richard Grenell da raushalten sollte. Klaus Remme mit der ganzen Debatte.
Politiker der FDP und der Linkspartei sind sich selten einig, doch sowohl Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, als auch sein liberaler Amtskollege Christian Lindner sparten heute nicht mit Kritik an den Haushaltsplanungen des Bundesfinanzministers. Bartsch vermisst angesichts pessimistischer Konjunkturprognosen öffentliche Investitionen.
Wenn wir so weitermachen, wird am Ende der Legislatur, egal wer denn danach Finanzminister ist, kaum noch die Möglichkeit sein, wirklich ausgeglichene Haushalte vorzulegen und Struktur- und sozialpolitische Maßnahmen so zu entscheiden, dass die Perspektive in unserem Land gesichert sind.
Christian Lindner garnierte seine Kritik mit vergifteter Anerkennung.
Herr Scholz hat immerhin erkannt, dass die Große Koalition unser Land in Richtung Abgrund steuert. Unser Land ist auf dem Pfad des wirtschaftlichen Abstiegs. Olaf Scholz muss viele Verrenkungen unternehmen, um eine rote Null vorzulegen.
Seit Tagen entzündet sich der Streit vor allem um die Entwicklung der Verteidigungsausgaben. Die mittelfristige Finanzplanung weist über die Jahre einen sinkenden Anteil vom Bruttoinlandsprodukt aus. Die Bundeskanzlerin mischte sich heute ein. Sie verwies auf die stetigen Steigerungen der letzten Jahre und auch auf höhere Ausgaben im kommenden Jahr. Angela Merkel beschwichtigte:
Jetzt wird plötzlich die mittelfristige Finanzplanung zum Maßstab genommen und gesagt, aber das Jahr darauf wird es ja wieder ganz schlecht werden. Schauen Sie sich mal über die letzten 10 Jahre jeweils unsere mittelfristigen Finanzplanungen an. Die sind immer nach oben korrigiert worden.
Für den amerikanischen Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist das kein Trost. In gewohnt offensiver Tonlage meldete sich Grenell zu Wort und beklagte die aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki kritisierte Grenell ob dieser Einmischung massiv und forderte gegenüber AFP die Ausweisung des amerikanischen Botschafters. Wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt, so Kubicki wörtlich. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, sagte dem Deutschlandfunk, er halte generell nichts davon, Botschafter auszuweisen. Hart weiter:
In der Sache hat Deutschland vor erst wenigen Tagen ein klares Commitment gegenüber den NATO-Partnern in Brüssel abgegeben, dass wir diese 1,5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2024 erreichen wollen. Die von Scholz jetzt vorgelegten Haushaltszahlen entsprechen dem im Blick auf die nächsten Jahre in keiner Weise. Dann muss sich Deutschland auch gefallen lassen, dass unsere NATO-Partner das öffentlich kommentieren.
Die Forderung, den Botschafter zur Persona non grata zu erklären, sei schlicht Käse, so der Grünen-Politiker Omid Nuripur zur neuen Osnabrücker Zeitung. Grinnell sei als Schnittstelle der politischen Kommunikation mit den USA so notwendig wie nie zuvor. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bijan Jirsarai will sich die Forderung seines Parteifreunds Kubicki zwar nicht zu eigen machen, sagt aber:
Die Emotionen sind ja nicht im Raum nur wegen dieses Sachverhaltes. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Herr Grinnell sicherheitspolitische Hinweise gibt, was wir in Deutschland tun sollten oder nicht tun sollten. Ich nenne das Beispiel Huawei, ich nenne das Beispiel Iran-Sanktionen, ich nehme das Beispiel Nord Stream 2. Also es gibt wahnsinnig viele Punkte, wo er auch von dieser Methodik Gebrauch gemacht hat.
Morgen 12.30 Uhr präsentiert der Finanzminister seine Zahlen. Sicher ist, der politische Streit geht danach weiter.
Klaus Remme mit der Debatte um den Bundeshaushalt. 23.25 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn, wie sie Albert Einstein zugeschrieben wird. Ganz ähnlich hat jetzt auch der Sprecher des britischen Unterhauses argumentiert und durchgesetzt, dass nicht zum dritten Mal über den gleichen Brexit-Deal abgestimmt werden darf. Und das kurz vor dem wichtigen EU-Gipfel, der morgen in Brüssel beginnt und nur 10 Tage vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Ein Termin, der nicht mehr zu halten ist und für den Theresa May nun auch formell um Aufschub bitten will, wie Friedbert Meurer berichtet.
90 Minuten lang diskutierte heute das britische Kabinett unter Leitung von Premierministerin Theresa May die schwierige neue Lage. Angeblich gab es erregte Auseinandersetzungen. Die Wut richtete sich gegen den Speaker John Bercow. Eine Abstimmung über den Vertrag ist diese Woche dank seiner Intervention nicht mehr zu machen. Aber die Brexiteers im Kabinett nehmen May übel, dass sie heute oder morgen einen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU schreiben und die Verschiebung des Brexits beantragen will. Aus technischen Gründen bis zum 30. Juni, mit einer Option aber, den Brexit auf längere Zeit zu verschieben. Aber wird es zu dieser Abstimmung überhaupt noch kommen? Viele Beobachter glauben ja. Die EU könnte zum Beispiel die politische Erklärung ändern oder der Antrag auf Verschiebung gilt als eine Änderung. Die Verfassungsexpertin Niki da Costa. Die Premierministerin wird wohl eine dritte Abstimmung ansetzen können. Da finden sich Wege. Es wird nur extrem schwierig, eine vierte Abstimmung zu bekommen. Die Abgeordneten müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Der nächste Versuch muss also sitzen, sonst droht eine Verschiebung des Brexits auf ungewisse Zeit. Im Kabinett soll es hoch hergegangen sein. Andrea Letzem, eine Brexit-Befürworterin, soll erregt gerufen haben, das hier ist kein Brexit-Kabinett mehr. Und von Theresa May heißt es, sie wolle jetzt mit der Brechstange ihr Ziel erreichen. Entweder die Brexiteers sagen endlich Ja zum Vertrag oder es droht eine lange Verschiebung des Brexits. Brexit-Minister Steve Barclay kritisierte ebenfalls Speaker John Bercow, gab sich aber optimistisch. Es ist schon so, dass der Speaker die Hürde angehoben hat. Wir müssen jetzt sehen, wie wir das, was wir zur Abstimmung stellen wollen, verändern können. Wenn die Abgeordneten aber ihr Stimmverhalten ändern, dann deutet das doch darauf hin, dass die Umstände anders geworden sind. Kein Gesetz darf unverändert noch einmal eingebracht werden, das ist das Credo des Speakers John Bercow. Vor dem Parlament wurde er heute von Passanten erkannt, von den einen beglückwünscht, von anderen mit dem Ruf Verräter beschimpft. James Gray von den Tories ist ebenfalls sauer auf Bercow. Leute wie ich wollen so abstimmen, wie das die Wähler in unserem Wahlkreis wollen. Sie möchten, dass der Vertrag endlich angenommen wird. Aber der Speaker verhindert es. Das ist schon sehr fragwürdig. Wir haben jetzt eine Verfassungskrise. Donnerstag und Freitag ist Premierministerin May auf dem EU-Gipfel und bittet um eine Verschiebung. Nächste Woche dürfte wohl wieder im Unterhaus eine Abstimmung anstehen, wohl vorerst die letzte in dem Brexit-Drama. Ein Kalkül lautet, May könnte am Ende bereit sein, den Brexiteers ihren Rücktritt anzubieten, wenn sie denn dem Vertrag endlich zustimmen.
Informationen aus London waren das von Friedbert Meurer. Und um kurz vor 11:30 machen wir hier im Deutschlandfunk weiter mit wichtigen Meldungen in aller Kürze. Nach dem Kindesmissbrauch in Lüchte und den Ermittlungspannen suchen die Behörden weiter nach Verfehlungen in den eigenen Reihen und finden sie auch. Inzwischen hat das zuständige Jugendamt weitere Kinder in Obhut genommen. Tim Belke.
Insgesamt 6 Kinder hat das Jugendamt Lippe im Zusammenhang mit dem Missbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte in Obhut genommen. Neben der Pflegetochter des Hauptbeschuldigten sind das 5 weitere Kinder aus 2 Familien. Die Kinder seien auf jeden Fall Opfer geworden. Möglicherweise seien ihre Eltern auch Täter, sagte Jugendamtsleiter Karl Eitel-John. Es gebe den Verdacht, dass die Eltern ihre Kinder den mutmaßlichen Tätern für den Missbrauch zugeführt hätten. Ein Kind habe ebenfalls auf dem Campingplatz gelebt, in desolaten Verhältnissen, wie es vom Jugendamt heißt. Bis auf ein Kind seien die Betroffenen weiter in stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 2 Elternteile. Zu Details wollte sich die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.
Wenn Deutschland für einen Asylbewerber nicht zuständig ist, das Sozialsystem im zuständigen Staat aber mangelhaft, darf er trotzdem abgeschoben werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Bernd Wolf.
Das EuGH-Urteil erleichtert es Deutschland, Asylbewerber in andere Länder abzuschieben, unter scharfen Bedingungen. Der Abzuschiebende darf nicht Gefahr laufen, unmenschlich oder erniedrigend behandelt zu werden. Nach der umstrittenen Dublin-III-Regel muss ein Asylbewerber sein Verfahren in dem Land durchlaufen, in dem er in die EU eingereist ist. Naturgemäß die südeuropäischen Küstenstaaten, aber auch Bulgarien oder Ungarn. Dort erhielten mehrere Kläger subsidiären Schutz, eine Art Asyl-Leit. In Deutschland stellten sie später ebenfalls Asylanträge, die wurden abgelehnt. Die Asylbewerber sollten abgeschoben werden in die Erstaufnahmeländer. Den deutschen Gerichten, die den EuGH anfragten, unter welchen Bedingungen dies möglich sei, antwortete der EuGH: Asylbewerber dürften in dem eigentlich zuständigen Land, in einem Fall Italien, nicht obdachlos werden und verelenden. Keiner dürfe in extreme materielle Not geraten. Ernährung, Waschen und Unterkunft müssten sichergestellt sein. Allerdings, die besseren Sozialleistungen in Deutschland im Vergleich zu dem Einreisestaat schützen nicht vor Abschiebung, selbst wenn dort große Armut drohte. Es müsste schon die Gefahr extremer materieller Not bestehen.
Es ist schon das 2. deutsche Gericht, das sich mit Drohnenangriffen der US-Armee befasst, nachdem 4 Angehörige der Opfer aus Somalia und dem Jemen geklagt hatten. Marco Poltronieri.
Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies die Klage eines Somaliers zurück und bestätigte damit das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln in erster Instanz. Die Klage sei aus verschiedenen Gründen unzulässig. Es sei zweifelhaft, wie vom Kläger behauptet, dass sein Vater 2012 Opfer eines amerikanischen Drohnenangriffs geworden sei. Eine Revision gegen das Urteil ließ das OVG nicht zu. Ganz anders dagegen der Urteilsspruch im 2. Verfahren. Das Gericht gab den Klägern, 3 Jemeniten, zumindest in Teilen recht. Das Oberverwaltungsgericht verurteilte Deutschland nämlich dazu, nachzuforschen und sich zu vergewissern, ob bewaffnete Drohneneinsätze im Jemen mit Hilfe der US-amerikanischen Airbase Ramstein mit dem Völkerrecht vereinbar sei. Ist es das nicht, muss die Bundesregierung alles dafür tun, dass Ramstein für Drohnenangriffe nicht mehr genutzt wird. Das Urteil hat also eine gewisse Brisanz. Allerdings, eine Revision hat das Oberverwaltungsgericht Münster zugelassen.
Seit ihrem Antritt vor einem Jahr verweigert die populistische Regierung in Rom immer wieder Schiffen mit Migranten die Einfahrt nach Italien. Jetzt hat die Polizei ein weiteres Schiff beschlagnahmt. Die geretteten Menschen durften allerdings schneller als sonst an Land. Jörg Seißelberg.
Für die 49 Flüchtlinge ist es ein Happy End. Den Verantwortlichen des italienischen Rettungsschiffes Mare Jonio aber droht nun juristischer Ärger. Die Staatsanwaltschaft in Agrigent hat ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Förderung illegaler Einwanderung eingeleitet, zunächst gegen Unbekannt. Dieser Schritt der Justiz war offensichtlich der Grund, warum Innenminister Salvini am Abend doch grünes Licht gab für eine Einfahrt der Mare Jonio. Noch am Mittag hatte der Lega-Politiker gesagt, die Flüchtlinge müssten zurück nach Libyen, niemand von ihnen dürfe einen Fuß auf italienischen Boden setzen. Nun fordert Salvini ein hartes Vorgehen der Justiz gegen die Verantwortlichen der Nichtregierungsorganisation Mediterranea. Der Innenminister wirft ihnen vor, sie hätten die Flüchtlinge in der libyschen Rettungszone an Bord genommen, sich den Anweisungen der libyschen Küstenwache widersetzt und die Flüchtlinge trotz Einfahrverbots in italienische Gewässer gebracht. Sprecher der Hilfsorganisation betonen, es sei darum gegangen, die aus Seenot geborgenen Flüchtlinge in einen sicheren Hafen zu bringen. Erst gestern hatte Salvini für Italien verschärfte Richtlinien zur Seenotrettung herausgegeben. Danach gefährden Verantwortliche von Hilfsschiffen die staatliche Ordnung und Sicherheit, wenn sie Flüchtlinge in den Rettungszonen anderer Länder aufnehmen und nach Italien bringen.
US-Präsident Donald Trump hat Jair Bolsonaro empfangen, den ultrarechten Staatschef Brasiliens. Im Rosengarten des Weißen Hauses ging es dann auch um eine mögliche Mitgliedschaft in der NATO. Martin Ganselmeier.
So geschmeichelt fühlte sich US-Präsident Donald Trump selten, wenn ein ausländischer Regierungschef ins Weiße Haus kam. Der brasilianische Präsident Bolsonaro lobte Trump als Vorbild und ist stolz auf seinen Spitznamen Tropen-Trump. Trump äußerte sich zuversichtlich, man werde eine fantastische Arbeitsbeziehung haben. Schon jetzt sei das Verhältnis zwischen den USA und Brasilien besser als je zuvor. Trump stellte Brasilien sogar die Mitgliedschaft in der NATO in Aussicht. Auf jeden Fall werde er Brasilien den Sonderstatus als wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter einräumen. Bolsonaro hatte sich dies gewünscht, damit Brasilien ohne größere Einschränkungen Rüstungs- und Waffenprodukte aus den USA bestellen kann. Neben einer engeren militärischen Kooperation wollen Trump und Bolsonaro auch die Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften auf dem amerikanischen Kontinent ausbauen. Die Trump-Regierung hat Interesse, mehr Agrarprodukte, vor allem Weizen, nach Brasilien zu verkaufen. Im Gegenzug versprach Trump den Wunsch Brasiliens nach Mitgliedschaft in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD zu unterstützen. Bolsonaro wiederum möchte, dass amerikanische Satelliten vom brasilianischen Weltraumbahnhof Alcantara starten können und dass mehr Touristen aus den USA nach Brasilien reisen. Die bisherige Visumspflicht hat Bolsonaro abgeschafft. Große Einigkeit herrschte auch beim aktuellen Thema Venezuela. Beide Präsidenten bekräftigten ihre Unterstützung für Übergangspräsident Juan Guaido. Mit Blick auf den bisherigen Präsidenten Maduro und die ihn unterstützenden Regierungen Kubas und Nicaraguas sagte Trump wörtlich: Die Dämmerung des Sozialismus in unserer Hemisphäre hat begonnen.
Mehr als 600 Menschen sind in der Demokratischen Republik Kongo bereits an den Folgen der jüngsten Ebola-Epidemie gestorben. Trotzdem hofft die Weltgesundheitsorganisation, die Krankheit bald in den Griff zu bekommen. Utz Dräger.
Seit August seien 603 Menschen gestorben, 314 seien geheilt worden, das teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa mit. Unter den Toten sind demnach 538 bestätigte Ebola-Fälle und 65 Verdachtsfälle. Seit Anfang August wurden mehr als 89.000 Menschen geimpft. Tausenden Menschen habe dies vermutlich das Leben gerettet, erklärte das Ministerium. Es ist bereits der 10. Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, seit die Krankheit in dem Land 1976 erstmals entdeckt wurde. Dieses Mal ist die Bekämpfung der hochansteckenden Viruskrankheit besonders schwierig, weil es in der betroffenen Region immer wieder Angriffe bewaffneter Gruppen gibt. Nach zwei Attacken auf Ebola-Behandlungszentren setzte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Anfang März ihre Arbeit in einigen Orten im Kongo aus. Ende 2013 hatte eine verheerende Ebola-Epidemie mehrere westafrikanische Staaten heimgesucht. In den folgenden Monaten starben in Guinea, Sierra Leone und Liberia rund 11.300 Menschen an dem Virus. Ebola ist eine oft tödlich verlaufende Viruskrankheit. Die Übertragung geschieht durch den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten.
Schauen wir noch kurz auf die Finanzmärkte zu später Stunde. Der Dow Jones hat mit 25.887 Punkten geschlossen, mit einem Plus von 0,2%. Und den Börsentag in Frankfurt fasst Klaus Rainer Jackisch zusammen.
An der Börse hofft man auf Jerome Powell. Das ist der Chef der amerikanischen Notenbank. Eigentlich ein Mann, der die Geldpolitik in den vergangenen Monaten deutlich gestrafft hat. Doch seit Meldungen zur US-Wirtschaft eintreffen, die ein Abflauen der Konjunktur nicht ausschließen, erwarten Börsianer, dass Powell die Zügel nun wieder lockerer lässt und eine zunächst geplante Zinserhöhung vom Tisch ist. Manche Anleger spekulieren sogar auf eine Zinssenkung im Zuge der morgigen Notenbanksitzung. Nicht unbedingt realistisch, aber ganz nach dem Geschmack der Anleger an den internationalen Börsen. Weshalb auch der deutsche Aktienindex heute ein 6-Monats-Hoch hinlegte. Das Börsenbarometer beendete den Computerhandel mit 11.788 Punkten. Das sind 131 mehr als gestern. Zeitweise halfen auch neue Konjunkturerwartungen. So schätzen die monatlich vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim befragten rund 300 Finanzexperten die Wirtschaftsaussichten für Deutschland wieder etwas positiver ein. Ursache sind Fortschritte im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie Hoffnungen, dass eine Verschiebung des Brexits doch noch einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU zur Folge hat. Zu den Gewinnern gehörten die Automobilwerte. Aktien von Daimler, BMW und VW legten um bis zu knapp 3,5% zu. Die Spekulation über ein Zusammengehen der beiden deutschen Großbanken konnten die Kurse hingegen nicht weiter beflügeln. Papiere der Deutschen Bank gaben um 1,5%, die der Commerzbank sogar um 3,3% nach.
In wenigen Sekunden ist es 23.40 Uhr im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Dreimal angetreten, dreimal gescheitert. Das ist die Bilanz von Thorsten Schäfer-Gümbel, der sich für seine SPD einfach nicht bei den hessischen Landtagswahlen durchsetzen konnte. Ein viertes Mal wollte er das wohl nun nicht mehr riskieren und hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das kommt überraschend. Entschieden hat er das aber wohl schon vor einem Jahr. Ludger Fittgau berichtet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen gerne folgende persönliche Erklärung zur Kenntnis geben. Alles hat seine Zeit, nachzulesen bei Prediger 3, 1 bis 11.
Und seine Zeit in der Politik, so der langjährige hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel, heute Nachmittag in Wiesbaden bei einer kurzfristig einberufenden Pressekonferenz. Seine Zeit in der Politik sei nun vorbei.
Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt und muss entscheiden, an welcher Stelle ich meine Kraft und Energie in Zukunft zum größtmöglichen Nutzen einbringe.
Das soll ab Herbst die Entwicklungshilfe sein. Wenn der Aufsichtsrat zustimmt, wird Thorsten Schäfer-Gümbel Arbeitsdirektor der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, in Eschborn bei Frankfurt am Main, einer staatlichen Entwicklungshilfeorganisation, die vom Bundesentwicklungsministerium getragen wird. Nach dem schlechtesten Wahlergebnis der hessischen SPD-Nachkriegsgeschichte bei der Landtagswahl im Herbst vergangenen Jahres war ein jahrelanges Weiter-so in der Politik für den 49 Jahre alten Schäfer-Gümbel nicht mehr denkbar. Für die krachende Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr in Hessen macht er auch heute noch einmal den Sturm aus Berlin verantwortlich, der einfach zu stark gewesen sei. Damit meinte er auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und ihre Fehler im Umgang mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen in der heißen Phase des Landtagswahlkampfes.
Klar ist aber auch, dass beispielsweise die Situation, die ja im Landtagswahlkampf spürbar war als der Point of No Return, nämlich die Causa Maaßen, eine erhebliche Wirkung hatte. Ich habe dazu mehrfach öffentlich etwas gesagt, aber das ist rum. Ja, und es hilft nichts, ständig nach hinten zu gucken. Vielleicht hätte ich schon vor 2 Jahren den Schritt aus der Bundesspitze herausnehmen sollen, aber auch das ist müßig heute zu diskutieren.
Thorsten Schäfer-Gümbel hatte als Spitzenkandidat der hessischen SPD 2018 bereits zum dritten Mal erfolglos kandidiert. Die Partei war dabei in ihrer einstigen politischen Hochburg Hessen knapp hinter den Grünen nur noch drittstärkste Kraft im Wiesbadener Landtag geworden. Nun will er auch als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender im Herbst nicht mehr kandidieren. Als mögliche Nachfolgerin für den hessischen SPD-Landesvorsitz wird vor allem Nancy Faeser gehandelt, bisher stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion und Generalsekretärin der Hessen-SPD. Ihr Name fällt allerdings auch als mögliche Nachfolgerin von Bundesjustizministerin Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europaparlament Ende Mai ist. Ein Name, der ebenfalls für die Nachfolge von Schäfer-Gümbel an der hessischen Parteispitze genannt wird, Michael Roth aus Nordhessen, Bundestagsabgeordneter und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Thorsten Schäfer-Gümbel nahm heute zu konkreten Personalfragen keine Stellung.
Aber wir werden ganz sicherlich über die gesamte Landesvorstandsaufstellung reden müssen. Aber ich bitte um Verständnis dafür, das bereden wir erst intern.
Schäfer-Gümbel kündigte an, dass er den Übergang bis zum Herbst noch selbst mitgestalten will.
Ludger Fittgau zum Rückzug von Thorsten Schäfer-Gümbel aus der Politik. Und noch ein anderer Spitzenpolitiker ist heute überraschend zurückgetreten, Nursultan Nazarbayev, nach fast 30 Jahren als Präsident an der Spitze Kasachstans. Schon morgen soll der Nachfolger des Diktators die Amtsgeschäfte übernehmen, auch wenn dieser nicht ganz von der Macht lassen will, wie Christina Nagel berichtet.
Er hätte Präsident auf Lebenszeit sein können, so wie andere zentralasiatische Herrscher. Für Nursultan Nazarbayev galten keine Amtszeitbeschränkungen mehr. Er war vom Volk zum Führer der Nation gewählt worden. Er konnte im Land schalten und walten, wie er wollte. Er war einer, dem man vieles zutraute, außer vielleicht diesen einen entscheidenden Schritt. Schon morgen kündigte der kasachische Präsident in einer Fernsehansprache an, werde er die Amtsgeschäfte übergeben, und zwar gemäß der Verfassung. Im Falle eines Rücktritts des Präsidenten ist es gesetzlich verankert, dass die Vollmachten an den Vorsitzenden des Senats übergeben werden, bis Neuwahlen, bis Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die nächste Präsidentschaftswahl findet planmäßig im April 2020 statt. Für Kasym Tokayev, der die Amtsgeschäfte als Vorsitzender des Senats übernimmt, genug Zeit, sich eine eigene Machtbasis aufzubauen. Tokayev, von Haus aus Diplomat, ist im kasachischen Politbetrieb kein Unbekannter. Er war schon Premierminister, Außenminister. Ein Mann, von dem Nazarbayev selbst sagt, er arbeite schon lange sehr gut mit ihm zusammen. Weil aber gerade in autoritär geführten Systemen Vertrauen gut, Kontrolle aber besser ist, wird Nazarbayev zentrale Fäden der Macht weiter in der Hand behalten. Sie wissen, dass mir gesetzlich der Status des ersten Präsidenten, Al-Bassi, des Führers der Nation verliehen worden ist. Ich bleibe auch weiterhin Vorsitzender des Sicherheitsrates, der über große Vollmachten verfügt, bezogen auf den Kurs der Außen- und der Innenpolitik des Landes. Ich bleibe auch weiterhin Vorsitzender der Partei Nur Otan und Mitglied des Verfassungsrates. Er werde, so Nazarbayev, mit viel Pathos dem Land weiter dienen und Sorge tragen für die Zukunft. Nazarbayev hat das Land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in die Unabhängigkeit geführt. Er war der erste und bislang einzige Präsident des rohstoffreichen Steppenstaates. Kasachstan verfügt nicht nur über Öl, sondern liefert auch Uran und seltene Erden für die Hightech-Branche. Mit Druck, aber auch mit politischem Geschick sorgte Nazarbayev dafür, dass sich Kasachstan zu einem Stabilitätsanker in der Region entwickeln konnte. Er schuf eine neue Hauptstadt und schaffte es, dass das Land auch auf internationalem Parkett eine Rolle spielt. Zuletzt hatte der Präsident öffentlich soziale und wirtschaftliche Probleme im Land beklagt. Im vergangenen Monat hatte er deshalb die komplette Regierung ausgewechselt.
Der Präsident Kasachstans ist zurückgetreten. Christina Nagel war das über Gründe und Konsequenzen. Beliebt im eigenen Land war Neuseelands Regierungschefin schon vorher. Jetzt wird sie rund um den Globus dafür gelobt, den richtigen Ton getroffen zu haben. Nach den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch am vergangenen Freitag, bei denen mehr als 50 Menschen getötet wurden. Heute hat das Parlament Neuseelands der Opfer gedacht und deutlich gemacht, dem Täter, der mit dem Terror berühmt werden wollte, soll genau das nicht gelingen. Lena Bodewein berichtet.
I implore you, speak the names of those who were lost.
Ich bitte euch, nennt die Namen derer, die ihr Leben verloren haben, und nicht den Namen dessen, der ihnen das Leben genommen hat. Er mag Berühmtheit gesucht haben, aber in Neuseeland werden wir ihm nichts geben, noch nicht einmal seinen Namen.
Not even his name.
Weltweiten Ruhm als Attentäter von Christchurch, den möchte Jacinda Ardern dem mutmaßlichen Vielfachmörder nicht gönnen. Sie nennt ihn im Parlament von Wellington einen Terroristen, einen Kriminellen, einen Extremisten, aber seinen Namen werde niemand von ihr hören.
And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless.
Der Fokus sollte auf den Opfern liegen, auf ihren Geschichten. Das betonen auch diejenigen, die Blumen an den Moscheen niederlegen, die dort singen und sich gegenseitig trösten. Sie singen für Lebende und für Tote. Für Daud Nabi, der dem Attentäter entgegenging. Für Atta Elayan, ein Sportler, der vor kurzem erst Vater geworden war. Für Hosna Ahmed, die ihrem Mann helfen wollte. Für Khaled Mustafa, der aus Syrien geflohen war. Der 15. März wird für immer in unser Gedächtnis eingebrannt sein, sagte Jacinda Ardern. Ein ruhiger Freitagnachmittag.
That quiet Friday afternoon has become our darkest of days.
Der für uns der finsterste aller Tage geworden ist. Aber für die Familien ist es noch mehr. Der Tag, an dem die einfache Tat des Betens, der Ausübung ihrer Religion dazu führte, dass ihre Liebsten starben. Die Polizei teilte mit, dass die Obduktion aller 50 Toten jetzt abgeschlossen sei. Aber die Identifizierung brauche leider ihre Zeit. 12 Tote sind jetzt offiziell identifiziert, die ersten 6 schon an ihre Familien übergeben. Viele Angehörige sind verzweifelt, dass sie so lange warten müssen. Inzwischen hat die Einwanderungsbehörde Neuseelands zahllose Visa für Angehörige aus vielen Ländern erteilt, damit sie an den Beerdigungen teilnehmen können.
Mr. Speaker, on Friday.
Am Freitag wird der Anschlag eine Woche her sein. Viele Mitglieder der islamischen Gemeinschaft werden sich zum Gebet versammeln. Lassen Sie uns Ihren Kummer würdigen. Lassen Sie uns unterstützen, appellierte Jacinda Ardern. Und einer, der das erhörte, ist Jatinder Sagar. Der Täter versucht, unsere Gemeinschaft zu spalten. Aber die Menschen kommen zusammen und zeigen, dass es hier nicht um Rassismus geht. Es ist nur eine Person, die den Verstand verloren hat und etwas Wahnsinniges getan hat.
and done something like stupid thing.
Jatinda Saga hat eine Solidaritätsaktion organisiert, eine Human Wall, eine menschliche Wand, die alle einschließen soll. Wer auch immer darin und dahinter beten will, ist willkommen und soll sich dort sicher fühlen.
We are not, I'd say.
Denn wir sind alle glücklich, hier zu leben. Wir sind Kiwis, wir grenzen nicht aus. Wenn wir einen Muslim betrauern, bin ich Muslim. Wenn wir einen Hindu betrauern, bin ich Hindu. Bis zum nächsten Montag will das Kabinett über die geplante Verschärfung des Waffenrechts beraten. Die prinzipielle Entscheidung für eine Änderung war gestern gefallen.
Before we meet again next Monday,
und vor unserer nächsten Sitzung am Montag werden unsere Entscheidungen bekannt gegeben.
Neuseeland trauert und rückt zusammen, Lena Bodewein berichtete. Und 3 Tage danach war der Terror von Christchurch sicher auch noch sehr präsent, auch in den Niederlanden, auch bei den Behörden, als dort gestern in einer Straßenbahn auf Menschen geschossen wurde, 3 Menschen ums Leben kamen. Sofort wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, auch wenn das Motiv bis jetzt nicht klar ist, so verdichten sich doch inzwischen die Beweise und die Hinweise, dass es Terror war. Aktuelle Informationen von Ludger Katzmierzak.
Für ein Terrormotiv spricht laut Staatsanwaltschaft vor allem eine im Fluchtfahrzeug hinterlassene Notiz des Täters. Der gestohlene Kleinwagen war wenige Stunden vor der Ergreifung des Hauptverdächtigen Gökmen T. in einer Utrechter Wohnsiedlung entdeckt worden, nachdem er dort stundenlang mit laufendem Motor gestanden hatte. Was auf dem Zettel steht, behalten die Behörden vorerst für sich. Die Botschaft scheint aber den Terrorverdacht zu erhärten. Und noch ein Indiz spreche gegen ein persönliches Motiv des Täters, so Polizeisprecher Joost Lanshage. Bis jetzt haben wir keine einzige Verbindung gefunden zwischen den Opfern und dem Hauptverdächtigen. Wir ermitteln weiter, aber bislang ist keine Beziehung erkennbar. Augenzeugen hatten gestern den Verdacht geäußert, der Täter habe gezielt auf eine Frau geschossen. In türkischen Medien hieß es sogar, sie sei ein Familienmitglied des Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Todesschütze wird noch immer verhört und bleibt vorerst in Polizeigewahrsam, ebenso wie die beiden weiteren Verdächtigen, 2 Brüder, die laut Polizei nicht mit Gökmen T. verwandt sind.
Ja, das geht um einen 23- und 27-jährigen.
Es handelt sich um einen 23-jährigen und einen 27-jährigen Mann aus Utrecht. Wir untersuchen derzeit, wie sie mit dem Hauptverdächtigen zusammenhängen und welche Rolle sie bei dem Zwischenfall gespielt haben. Die Männer wurden an verschiedenen Orten in Utrecht und im Land festgenommen.
In Utrecht und in dem Land angehalten.
Bei dem Anschlag waren eine 19-jährige Frau und 2 Männer im Alter von 28 und 49 Jahren ums Leben gekommen, alle 3 aus dem Raum Utrecht. Um der Opfer zu gedenken, haben viele Bürger vor einem Baum in der Nähe des Tatorts Blumen niedergelegt, auch diese junge Studentin. Ich wollte den Opfern und ihren Familien mein Mitgefühl bezeugen und zeigen, ich stehe hinter euch und bin gegen das, was da passiert ist. Nach dem Attentat hatte das Leben in weiten Teilen der Stadt stillgestanden, doch am Tag danach versuchen die Utrechter zur Normalität zurückzukehren. Seit Mitternacht fährt auch die Straßenbahn wieder, in der gestern Vormittag die tödlichen Schüsse fielen. Viele Fahrgäste machten sich daher mit gemischten Gefühlen auf dem Weg zur Arbeit oder in die Innenstadt. Ich fühle mich innerlich schon etwas angespannt. Das ist ein intensiver Tag, aber wir müssen heute wieder zur Arbeit. Und ich habe eigentlich auch nicht die Absicht, mich davon abhalten zu lassen. Unterdessen wurde bekannt, dass der mehrfach vorbestrafte Hauptverdächtige noch vor 2,5 Wochen im Gefängnis saß. Im kommenden Sommer hätte er sich wegen eines Vergewaltigungsdeliktes vor Gericht verantworten müssen. Oppositionspolitiker in Den Haag fragen sich, warum Gökmen K. überhaupt frei herumlaufen durfte. Der Rechtspopulist Geert Wilders fordert sogar den Rücktritt des Justizministers.
Ludger Katzmierzak mit den aktuellen Hinweisen auf ein terroristisches Motiv nach den tödlichen Schüssen gestern in Utrecht. 23 Uhr und gleich 53 Minuten im Journal vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Und an dieser Stelle machen wir nun weiter mit der Presseschau mit Dietmar Reiche. Und so viel weiß ich schon, es geht ums Geld in den Kommentarspalten der Zeitung.
Ja, ein Thema sind die bereits bekannt gewordenen Eckdaten zum Bundeshaushalt 2020. Darauf geht die Berliner Taz ein. Bundesfinanzminister Scholz sieht die Zeit gekommen fürs Sparen. Und so soll die Unterstützung des Bundes für die Kommunen bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten wegfallen. Das ist so inhuman wie falsch. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg findet, völlig zu Recht sind Landespolitiker und Kommunalvertreter auf dem Baum. Schließlich haben nicht sie die Flüchtlingspolitik zu verantworten, sondern die Regierung von Kanzlerin Angela Merkel. Deshalb muss sie weiterhin dafür sorgen, dass den Kommunen ausreichend Geld zur Verfügung steht. Die Frankfurter Rundschau bemerkt, Anders als ihr Name suggeriert, war die Integrationspauschale vor allem für kurzfristige Maßnahmen gedacht und eben nicht für die Generationenaufgabe Integration. Dieses Missverständnis ist der Kern des jetzt hochkochenden Konflikts zwischen Finanzminister Scholz und den Ländern. Der Münchner Merkur kritisiert, während der Sozialetat von SPD-Bundesarbeitsminister Heil überproportional anwächst, müssen die von der Union verwalteten Ressorts Verteidigung und Entwicklungshilfe bluten. Die Aufstockung des Wehretats fällt offenbar geringer aus als erwartet. Die badischen neuesten Nachrichten halten fest, es geht hier weniger um das unerreichbare symbolische NATO-Ziel der Steigerung von Wehrausgaben auf 2%. Tatsache ist, dass die Bundeswehr unterfinanziert und teils miserabel ausgestattet ist, weswegen sie eine wachsende Zahl von Aufgaben und Missionen im Ausland nicht mehr wahrnehmen kann. Die Süddeutsche Zeitung resümiert, Deutschland kann sich nur im Bündnis verteidigen. Auf Jahrzehnte hinaus ist dieses Bündnis, die NATO, nicht zu ersetzen, auch nicht durch die Europäische Union. Beim Aufstellen eines Haushaltes muss viel bedacht werden. Das auch. Der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel zieht sich aus der Politik zurück. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert, sein Rücktritt ist ein Symptom für die Lage der SPD. In den Monaten nach der Landtagswahl suchte Schäfer-Gümbel einen neuen Gegenpol und fand ihn vor allem in den Grünen. Das war folgerichtig, weil seine Partei knapp hinter ihnen auf dem dritten Platz gelandet war. Das droht ihr nun auch im Bund. Der Mannheimer Morgen meint, ohne dass es irgendjemand in der SPD gefordert hätte, erspart Schäfer-Gümbel seine Partei mit seinem Rückzug aus der Politik hämische Kommentare. Es werde auch beim vierten Anlauf nichts mit der Wahl des Ministerpräsidenten. Er wählt den Abschied zu einem Zeitpunkt, da man ihn noch bedauert. Er kann erhobenen Hauptes gehen. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel lobt, es gehört zu seinen großen Leistungen, die in zwei unversöhnliche Lager getrennte Hessen-SPD wieder geeint zu haben. Auch sonst gewann er an Format, trotz seiner Niederlagen hätte er zweifellos persönlich das Zeug zum Ministerpräsidenten gehabt.
Dietmar Reiche mit der Presseschau. Besten Dank dafür. Und das war der Tag, das Journal vor Mitternacht. Hier übernehmen gleich die Kollegen von Fazit mit einem Schwerpunkt auf Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, die mit politischen Gesten der Versöhnung Maßstäbe setzt. Thema ist das dann unter anderem im Gespräch mit dem Soziologen Armin Nassehi. Ich bin Sarah Zerback, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Radionacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Thank you.